vor allem auch als deutscher Gründer nach mehr Geld fragen. Es wird im Durchschnitt nach so viel mehr Geld gefragt hier in Amerika. Auch für ein Startup mit gleich vielen Leuten, gleiches Stadium in der Wachstumsstrategie und einfach so ein bisschen weniger konservativ zu sein. Die Investoren hier in Amerika verwirrt es teilweise, wenn man sagt, ja, ich denke, wir werden so und so viel Wachstum erreichen. Die Amis sagen halt, ja, wir werden auf jeden Fall mindestens verdoppeln nächsten Monat.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Endlich ist es soweit. Ich habe lange daran gearbeitet, eine Frau im Podcast. Es ist nicht einfach hier im Silicon Valley und deswegen bin ich umso stolzer. Es ist allerdings eine andere Frau als die, die ich schon in den letzten zwei Folgen angekündigt habe. Also auf das große Funding-Announcement müssen wir noch ein bisschen warten. Aber nichtsdestotrotz eine sehr interessante Folge. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wie man als deutsche Investoren einen 15 Milliarden Dollar Fonds hier im Silicon Valley mitführt und nebenbei noch riesengroße Berge mit bis zu 6.800 Metern besteigt. Genau das ist Eva Maria Olbers. Sie ist Head of Value Creation bei Primji Invest in San Francisco und sie erzählt, was Value Creation bei einem VC wirklich bedeutet, warum sie nach Harvard ging zum Studium, was deutsche Gründer in den USA falsch machen und wie Bergsteigen ihr hilft, bessere Entscheidungen auch im Business zu treffen. Eine Folge voller VC-Perspektive auf San Francisco zwischen Gipfel und Growth Fund. Eva Maria Olbers von Primji Invest. Auf geht's.
Moin Eva.
Moin Christian.
Grüß dich. Super, wenn man so wie du krass Bergsteigerin ist und irgendwie so ganz weit oben und die Luft ist ganz dünn, ne, und da tut ja mehr oder weniger jeder Schritt weh, warum sucht man solche Grenzerfahrungen? Ist das wirklich was dich im Job besser macht oder ist das vielleicht auch so ein bisschen Inszenierung?
Ja, du, so ein bisschen Selbstinszenierung ist, glaube ich, bei vielen Leuten dabei, wenn man solche Erfahrungen sucht. Aber für mich persönlich war es tatsächlich eher eine Frage der Identität. Ich habe letztes Jahr im Oktober bin ich den Amar Dablam bestiegen. Das ist ein Berg, der ist 6.800 Meter hoch in Nepal, ganz in der Nähe des Everest. Und für mich, ich war im Jahr vorher, bin ich Mutter geworden. Also für mich war es eher eine Art Selbstfindung und mir selbst irgendwie zu beweisen, dass ich neben der Identität der Mutter auch weiterhin Bergsteigerin sein kann und das weiterverfolgen kann, was mir wirklich selber Spaß macht und viel Sinn ergibt. Also ich glaube, viele Leute, die Berge besteigen, die haben irgendwie einen tieferen Antrieb und die suchen auch oft nach Antworten letztendlich. Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall.
Okay, bin ich gespannt auf die Antwort, ob du was gefunden hast. Aber wir sprechen ja nachher nochmal drüber, also kleiner Teaser hier vorab. Aber lass mal vorne anfangen. Woher kommst du eigentlich? Waren da auch Berge, dass du da schon das Bergsteigen früh entdeckt hast?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin geboren in Karst. Das ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Düsseldorf. Dort bin ich geboren und bin dann irgendwann als Kind nach Luxemburg gezogen und bin dort aufgewachsen und dann irgendwann weiter nach England fürs Studium. Mhm. Aber ursprünglich komme ich aus der Düsseldorfer Region.
Okay. Da halte ich mich auch viel auf, weil meine Schwiegereltern in Krefeld wohnen. Das ist die nächste Autobahnausfahrt.
Okay. Super.
aber sag mal, in Luxemburg ist ja irgendwie schon ein bisschen internationaler und so. Gab es dann irgendwie so einen Einfluss, weil jetzt in London zu studieren oder dann später auch in den USA ist jetzt nicht unbedingt, was jeder irgendwie so gemacht hat, jedenfalls in meinem Freundeskreis. Also wie war so der Auswahlprozess oder haben deine Eltern nicht gepusht? Was war da so die Bewegung?
Ja, du, so ein bisschen alles letztendlich. Also Luxemburg, klar, war ein bisschen internationaler. Viele Leute studieren im Ausland, vor allem, weil es damals noch überhaupt keine Universität gab in Luxemburg. Ach, also das heißt, es gab überhaupt keine Möglichkeit. Okay. Ich habe mich so ein bisschen international umgeschaut, überall, Deutschland natürlich, Frankreich, England und so weiter. Wollte gerne auf Englisch studieren und so hat sich das dann angeboten letztendlich. Und habe mich dann entschieden, an der University of Warwick zu studieren und danach an der London Business School.
Okay. Und dann ging es ja weiter schon direkt in die USA nach Harvard, glaube ich, ne?
Ganz genau.
Weil da kommt man ja auch nicht einfach so rein. Warst du schon immer so 1-0 Abi und dann super Noten oder wie hat sich das so entwickelt?
Du, also mir hat die Schule schon immer Spaß gemacht, aber ob ich jetzt irgendwie besonders gut oder 1-0 Abi, nee, ehrlich gesagt nein. Es war eher das Gegenteil. Ich hatte sogar in der Schule dann irgendwann, wie das ja auch oft bei Mädchen und jungen Frauen leider oft der Fall ist, so ein bisschen Selbstzweifel und wollte mich damals für Oxford bewerben und für Cambridge und habe mir gesagt, nee, das mache ich nicht, schaffe ich eh nicht, komme ich eh nicht rein. Und das habe ich dann später richtig bereut und habe mir dann gedacht, du, für den Master bewerbe ich mich einfach mal in Harvard, weil was kann schon schiefgehen, was habe habe ich zu verlieren.
Ja.
Mein Passwort war damals I have to try für die Bewerbung,
ja,
weil ich mir einfach gesagt habe, so, ich muss es einfach mal probieren. Was okay. habe ich zu verlieren? Und dann hat es tatsächlich geklappt. Also okay. es war einfach
und
so.
Und wie kommt man da rein? Also ich meine, ist heute auch vielleicht wieder anders als damals, ne? Aber war das so ein Aufsatz auch, den man geschrieben hat? Oder was waren so die Faktoren?
Ja, genau. So ein bisschen, also viele Aufsätze, mehrere Aufsätze, vor allem, was man sich, welche Zielvorstellungen man hat, was man mit letztendlich dem Abschluss machen möchte, wie man auch die Welt verändern möchte, wie das ja oft an amerikanischen Hochschulen der Fall ist.
Mhm.
Dann natürlich auch Noten, ganz klar Noten vom Studium, vom Bachelor her und dann auch so ein bisschen, was macht man außerhalb? Also was macht dich als Mensch aus? Wie engagierst du dich sozial zum Beispiel?
Ja.
Aber auch irgendwie sportlich, Aktivitäten, die du betreibst. War so ein bisschen Mix aus allem.
Okay. Und wie hast du das finanziert? Das ist ja auch nicht ganz billig, ne?
Ja, absolut. Ich hatte das unglaubliche Glück und auch Privileg, das McCloy-Stipendium zu bekommen von der Deutschen Studienstiftung.
Oh, okay.
Das heißt, ich war eine von 6 deutschen Studenten, die konkret an der Harvard Kennedy School ihren Abschluss machen konnten.
Mhm.
Eben auch so ein bisschen mit der Zielsetzung weiterhin auch Brücken zu bauen zwischen Deutschland und Amerika. Und das ist auch eine Leidenschaft, die mich weiterher sehr antreibt.
Okay, haben wir da was gemeinsam. Nicht, dass ich in Harvard studiert habe, aber nach der Brücke zurück
genau.
nach Deutschland, hier waren wir ja auch. Aber trotzdem ist das ja schon, also ich meine, man geht dann darüber und geht ins Ungewisse. War das für dich schon auf jeden Fall das Ziel, dass du sagst, du willst in die USA und das ist dein Weg? Also du bist ja dann auch von da dann hier irgendwie nach Kalifornien gekommen. Ne? Also es ist dann so typisch, man hat dann sein Visum und dann ist man sowieso hier. Also wo gehen wir hin? Also wie war denn der nächste Schritt?
Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich dann vorher schon in Europa, konkret im Venture Capital Bereich gearbeitet.
Mhm.
War dort bei Microsoft Ventures in London und wollte unbedingt auch mal VC im Silicon Valley erleben. Also
ja.
einfach nur zu verstehen, wie sieht es dort aus? Was macht VC aus? Was können wir voneinander lernen? Also die Deutschen von Amerikanern und natürlich vice versa. Und dann Kalifornien war für mich auch schon immer so ein bisschen ein Traum. Nicht nur wegen der Karriere, sondern einfach wegen der Natur. Nationalparks, ich liebe es irgendwie so viel wie möglich draußen zu sein.
Mhm.
Und das war so ein bisschen Kindheitstraum, der sich dann irgendwann erfüllt hat.
Okay, okay. Und sag mal, ins VC-Geschäft zu gehen direkt nach der Uni ist ja nicht so der normale Weg. Ne? Also wenn ich sonst so über die VCs hier stolper oder mit den Leuten, mit denen wir arbeiten oder die in uns investiert haben, das sind ja meistens Leute, die irgendwie mal eine Gründung gemacht haben oder sich erstmal lange irgendwo gearbeitet haben und dann haben sie gesagt, okay, jetzt will ich dieses Wissen irgendwie in gewisser Weise zurückgeben.
Mhm.
Du bist aber auch nicht direkt im VC-Geschäft eingestiegen, ne? Du hast noch was anderes gemacht.
Ganz genau. Ich bin auch nicht direkt eingestiegen. Ich war so, zuerst war ich in der Beratung bei BCG. Im Münchner Office war das damals, also noch in Deutschland. Habe dann, wie gesagt, so ein bisschen im VC-Bereich auch gearbeitet in Europa und war aber auch selber in Startups unterwegs. Also ich war damals bei einem Machine-Learning-Startup-Unternehmen für mehrere Jahre, auch aus London heraus und habe dort vor allem Strategie und Business Development gemacht.
Mhm.
Und das war alles damals nicht so, also es war nicht alles so geplant. Es ist so, man schaut zurück auf seinen Karriereweg und sagt,
ja.
ha, im Nachhinein macht es irgendwo Sinn, mhm. aber habe ich das damals so geplant? Eigentlich
connecting
nicht
the
wirklich.
Dots.
Genau, connecting the dots, absolutely.
Ja.
Und für mich war es halt so ein bisschen, okay, ich habe in der Beratung gearbeitet, ich habe in einer operativen Rolle in einem Startup gearbeitet. Vielleicht kann ich diese zwei Erfahrungen vereinen, sozusagen, damit ich anderen Startups, also im Portfolio-Schema, oder Format letztendlich helfen kann und dort sozusagen als kleiner Berater, aber für konkret für Startups und KI-Firmen dort helfen und unterstützen kann. Also so hat sich das alles ein bisschen ergeben.
Werbung. Wir haben zum ersten Mal einen richtigen Werbepartner im Podcast und der passt perfekt ins Valley. Bugpack.com. Bugpack ist ein Bug Reporting und Bug Bounty Tool, das euch hilft, professionell mit Sicherheitslücken und Feedback umzugehen und dabei ganz nebenbei eure Compliance zu retten. Denn wenn ihr euch auf SOC 2 oder ISO 27001 vorbereitet, müsst ihr nachweisen, dass externe Parteien Bugs melden können und dass ihr sie auch nachverfolgt und behebt. Wer das noch über Support, Ad oder Excel macht, riskiert so einiges. Bugpack löst das elegant. User können direkt auf eurer Website sicher Bugs melden. Das Tool erstellt automatisch ein Audit Trail, trackt eure Reaktionszeiten und zeigt Auditoren schwarz auf weiß, dass ihr eure SLAs einhaltet. Wir haben selbst bei learn.xyz ein Bug-Bounty-Programm mit Bugpack gestartet und darüber richtig gutes Feedback und Bugs gefunden, die wir sonst nie entdeckt hätten. Und das Beste, das Ganze kommt mit einem kleinen Mops-Maskottchen, der über eure Website wacht. Also bugpack.com, geschrieben bugpug.com, wie der Bug, also der Käfer, und der Pack, der kleine Mops, der Hund. Und mit dem Code OMR bekommt ihr den ersten Monat umsonst. Bugpack.com. Und damit zurück in den Podcast.
Wenn man über VC nachdenkt, ist es ja meistens eigentlich so, also gerade als Gründer, dass man Geld bekommt. Ne? Und gerade im Early-Stage-Bereich ist es ja auch meistens so, dass der Haupt-Value des Investors sozusagen das Geld ist, was er bringt, weil da muss man halt erstmal Gas geben, das Produkt bauen und irgendwie seinen Market-Fit finden und so weiter. Genau. Ihr investiert ja ein bisschen später und du hast irgendwie auf deinem Profil, glaube ich, steht irgendwie Head of Value Creation oder so. Was heißt das? Was ist das für ein Marketing-Term? Muss ich mal unpacken hier.
Eine sehr gute Frage, Christian. Also, Value Creation, das ist also Wertschöpfung, bedeutet es ja letztendlich. Als ich angefangen habe im VC-Bereich vor circa 10 Jahren, da gab es Value Creation noch gar nicht so wirklich. Das war noch ein relativ neuer Begriff. Mittlerweile ist er sehr, sehr gut verbreitet, sowohl hier in Amerika als auch in Europa. Und zwar ist es so, dass Gründer einfach nach mehr fragen mittlerweile, weil letztendlich jeder VC gibt dir Kapital, also Geld. Aber wir als VCs müssen uns auch immer mehr differenzieren und eben zeigen, dass wir auch nach der Finanzierung helfen können, unterstützen können und auch wirklich etwas in der Wachstumsstrategie beitragen können letztendlich. Das heißt, Value Creation ist jetzt relativ groß im VC-Bereich. Ich würde sagen, fast jeder Fonds hat entweder eine VC-Person, also eine Value Creation-Person oder sogar ein gesamtes Team. Wenn du jetzt irgendwie Sequoia oder Andreessen, da sind riesige Teams dahinter, ganz genau. Und was es genau bedeutet, das kommt immer sehr auf den Fonds natürlich an, ob der, auf was er sich spezialisiert, ob er Early Stage, Late Stage ist und so weiter und so fort. Aber meist bedeutet es, dass man direkt mit den Gründern nach der Finanzierung arbeitet an eben Wachstumsstrategie, Go-to-Market, Executive Talent, Executive Hiring, teilweise auch Produkt und eben auch hilft für diese Startups, mit denen man dann eng zusammenarbeitet, die ersten Designpartner oder auch die ersten Kunden zu finden. Weil letztendlich ist es ja ein Win-Win. Wenn die Firma wächst oder das Startup wächst, dann profitieren wir als Investoren auch. Und das ist also eine eher operative Rolle im VC-Geschäft, ein bisschen anders von der Investorenkarriere.
Okay. Und was sind da so konkret so Sachen, wo du dann hilfst? Also was sind die Bereiche, wo du helfen, also wo so dein Skillset dann liegt?
Ja, absolut. Also ich bin jetzt mittlerweile beim dritten Fonds in einer ähnlichen Rolle. Davor war ich eher spezialisiert auf Early Stage, also so Seed, Series A Startups. Da habe ich sehr viel mit Operations geholfen. Also ich war tatsächlich so im Day-to-Day operativen Geschäft mit dabei. Ich war also fast so wie ein Interim COO, wie man das nennt. Also direkt habe dort mit dem Founder gearbeitet. Gerade wenn es vor allem ein AI-Startup waren, hatten die meisten noch keinen, ich sage jetzt mal, Business-Co-Founder oder jemand, der dort geholfen hat mit Business Operations. Und ich habe eben dort geholfen, so ein bisschen Best Practices mitgegeben, die ich selber gelernt habe von anderen Startups oder weil ich selbst gegründet habe mal. Oder teilweise jetzt, wo ich so ein bisschen mehr Late Stage bin, da geht es viel mehr um Vernetzung. Also wir haben als VCs zum Beispiel gute Beziehungen mit den Fortune 500 Firmen. Das heißt, oft vernetze ich meine Startups, mit denen ich eng arbeite, zu diesen Fortune 500 Firmen, damit sie dort gemeinsam arbeiten, hoffentlich auch eben einen Vertrag abschließen, eine Partnerschaft bilden. Oder ich helfe etwas mehr mit Executive Hiring, also wenn es jetzt irgendwie ein Series E Startup ist, wie sieht ein exzellenter CFO in der Series E aus? Da helfe ich dann meist, arbeite dann zum Beispiel mit anderen Firmen zusammen, um dort zu helfen, dieses Talent zu finden. Also es sind eher so strategische Themen und eher Verknüpfungen. Während im Early-Stage-Bereich ist es vor allem sehr operativ, direkt Schulter an Schulter mit dem Founder zusammen.
Ja, verstehe ich. Als Gründer ist das so ein bisschen schwierig einzuschätzen, ne? Weil jede VC-Website, da gibt es auch so herrliche Memes. Neulich hatte ich so ein Video, das muss ich nochmal raussuchen und posten hier in den Shownotes. Aber das war so ein Video, wo irgendwie die sich selbst verarscht haben, dass sie eine neue Internetseite haben. Weil die jede VC-Internetseite sieht eigentlich mehr oder weniger gleich aus. Ne? Sagen alle, wir sind die tollen Hechte und wir haben Geld und wir bieten euch Value. Also wie differenziert ihr euch da? Weil es gibt halt die großen Namen, ne? Und ich will euch jetzt nicht, oder die nicht zu nahe treten, aber du hast ja gerade selber schon Andreessen und Sequoia und so gesagt. Das ist so irgendwie so die Top-Top-Top-Tier und dann gibt es halt irgendwie so zweite und dritte Klasse. Wie kann man sich als VC da differenzieren oder wie macht ihr das?
Ja, ist eine super Frage. Also ich würde sagen, wir sagen immer, do less, but do it very well. Also wir konzentrieren uns immer nur auf ganz konkrete Themen in der direkten Unterstützung. Also zum Beispiel in meinem vorherigen Fonds haben wir uns sehr auf Produkt konzentriert, also dort sehr eng mit Software-Ingenieuren zum Beispiel zusammengearbeitet, um wirklich konkret dort operativ Unterstützung leisten zu können. Jetzt in meinem derzeitigen Fonds geht es eher eben um diese Connectivity, also dass wir eben genau wissen, mit wem wir arbeiten. Wir haben ein sogenanntes CXO Advisory Board, also wo wir wirklich sehr eng mit mit den C-Level-Executives hier arbeiten im Silicon Valley und die eben sofort vernetzen können. Also jeder Fonds macht es ein bisschen anders, wie gesagt. Jeder Fonds definiert es ein bisschen anders. Aber das Wichtige ist, dass man sich spezialisiert und dann vor allem auch die Versprechen einhält. Also nach dem Board-Meeting ist es jetzt nicht, ja, okay, dann bis zum nächsten Board-Meeting, sondern wenn ich dir versprochen habe als Gründer, ich gebe dir diese 5 Introductions oder was auch immer es ist, muss das natürlich auch umgesetzt werden. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, klar, klar. Und was ich gleich so ein bisschen sehe, so in den letzten 2-3 Jahren, ist so dieser Shift von, am Anfang konnte man auch irgendwie eine Waitlist haben und irgendwie, also das ist natürlich ein bisschen Early Stage, ne? Aber man kann irgendwie eine Waitlist haben von ein paar tausend Leuten und dann kriegt man direkt Geld und jetzt ist es halt so, dass immer wieder mehr so Startups aufpoppen, die halt innerhalb von irgendwie 3 Monaten mehrere Millionen ARR machen und also Annual Recurring Revenue, also das, was halt total abgeht. Glaubst, siehst du da auch so einen Switch, also was sind so KPIs, die für dich da wichtig sind, wo du bei deinen Founder so drauf guckst? Ich weiß, du bist jetzt eher Late Stage, aber nochmal so ein bisschen auf die Early Stage Phase zurückgeguckt. Siehst du da einen Wechsel, sag ich mal?
Ja, absolut. Vor allem auch, weil wir gerade während der Corona-Pandemie auch eine sehr, ich sag jetzt mal, ungewöhnliche Zeit hatten im VC-Bereich, wo eben die Bewertungen teilweise astronomisch hoch waren. Und ich glaube, wir mussten uns als Branche und Industrie so ein bisschen einfach wieder selbst disziplinieren. Ja. Ich glaube, es hat viel damit zu tun. Natürlich ist wirklich die Nachfrage zu zeigen für das Produkt, das ist ganz wichtig. Und du hast es bestimmt schon sehr oft gehört, Traction, Traction, Traction. Ja. Das ist das, worauf halt eben viele VCs schauen.
Aber ganz kurz, ich muss mal unterbrechen, ne, weil der letzte Gast zum Beispiel, der hatte sich bei YC irgendwie 4-mal beworben. Ne? Und dann sind die halt irgendwann reingekommen, obwohl die schon richtig massive, also gute 6-stellige Umsätze gemacht haben. Da sind sie dann in YC reingekommen und dann hat er aber wiederum andere Founder getroffen, die halt wirklich halt nur irgendwie Dropout out of college sind und irgendwie nur so ein Pitch-Deck geschickt haben. Und deswegen, ich frage mich immer so, wie ist dieser Entscheidungsprozess beim VC? Ja. Bei wem ist die Traction und der Umsatz wichtig und bei wem ist irgendwie nur das Team wichtig? Also wie entscheidet man da?
Ja, super Frage. Und wie gesagt, auch das ist wieder ein bisschen anders für jeden VC. Mhm. Für uns, weil wir ja so ein bisschen mehr auf, wie gesagt, Growth Equity und Wachstum fokussiert sind, ist die Traction schon sehr wichtig. Also wir schauen uns schon finanzielle KPIs an. Das muss nicht immer Umsatz bedeuten, aber eben Wachstum. Ja. Also ob das jetzt mit Usern ist oder mit gewissen Wartelisten oder irgendwie, wie man eben Nachfrage zeigen kann. Das ist schon sehr wichtig. Viele unserer Deep Tech Startups haben noch überhaupt keinen Umsatz. Das ist auch in Ordnung. Ja. Und dann ist es tatsächlich sehr oft das Team, muss ich sagen. Also wo ganz genau geschaut wird, okay, was haben die Gründer vorher gemacht? Haben die schon Erfahrung? Haben die schon mal ein Startup gegründet oder haben die einen Exit gehabt? Also all das ist sehr wichtig. Und dann ist doch immer so ein bisschen so die FOMO-Komponente dabei bei den VCs, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Auf einmal ist irgendwie ein Startup total hot und dann wollen alle da rein.
Das sieht man nämlich total. Entweder die Leute bekommen gar nichts und die krebsen rum und irgendwie kriegen $300,000 irgendwas, wenn überhaupt, von irgendwelchen Angels.
Genau,
oder die Leute kriegen irgendwie 7 Millionen oder 8 Millionen Dollar eine Pre-Seed-Runde so ungefähr.
Und ganz ehrlich, das kann man manchmal rational nicht ganz erklären. Ich sehe es ja auch, ich beobachte es ja auch fast jede Woche, dass auf einmal ist so ein bisschen Hype. Also ein Startup, der irgendwie einer sagt, oh wow, positives Signal, das ist the next big thing und da möchte da jeder rein in diese Finanzierungsrunde. Also so ein bisschen, so eine Komponente ist auf jeden Fall auch dabei. Aber nach wie vor Traction und Team, das sind zwei Sachen, auf die, würde ich sagen, jeder Investor sehr genau schaut oder zumindest schauen sollte.
Ja. Mal ganz kurz zurück zu deinem Value Creation Geschäft. Mhm. So, ne? Gibt es da irgendwie auch dann schon hart definierte Grenzen? Weil auf der einen Seite willst du natürlich helfen, aber du bist ja kein Mitarbeiter in dem Sinne. Ne? Mhm. Also wo hört das dann auf? Weil die Leute könnten dich auch ausnutzen in gewisser Weise, dass sie dann einfach dich die ganze Zeit dann richtig so einbinden. Und dann macht es vielleicht auch Spaß, weil du ja auch irgendwie eine operative Ader in dir hast in der Rolle.
Ja, ja, absolut.
Also hast du dann so ein Stundenbudget pro für deine einzelnen Gründer? Wie teilst du das auf?
Ja, so ungefähr. Also ich schaue mir so, ich würde sagen, einmal im Quartal schaue ich mir mein Portfolio an, die Portfoliofirmen, und überlege mir dann, wie ich meine Zeit konkret einteile, zusammen im Gespräch natürlich auch mit dem weiteren Team. Normalerweise pro, ich sage jetzt mal alle 3 Monate oder so, arbeite ich ganz eng mit so 5 bis 7 Startups zusammen. Also jetzt ganz grob gesagt. Und zwar kommt das auf ein paar Sachen an. Natürlich erstens mal, wie groß sind die Anteile, die wir selbst in der Firma haben? Natürlich muss es irgendwie Sinn machen von der Zeiteinteilung. Dann oft kurz nach der Finanzierungsrunde ist immer sehr viel Unterstützung nötig, weil klar, man stellt irgendwie neue Leute ein oder sogar ganze Teams ein. Das heißt, ich arbeite oft mit Startups zusammen, die gerade geraced haben. Oder Startups, die kurz vor der nächsten Finanzierungsrunde sind, weil auch dort ist sehr viel Vorbereitung, wo ich dann helfe mit dem Pitch Deck zum Beispiel oder mit letztendlich Connections zu anderen Investoren etc. etc. Und dann gibt es auch noch eine Komponente, die ist die Coachability der Gründer, weil einige Gründer finden das super und möchten total gerne mit ihrem VC arbeiten und andere überhaupt nicht.
Lass mich in Ruhe.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Also ich habe selbst festgestellt über die Jahre, es gibt eine direkte Korrelation zwischen dem, wie offen die Gründer sind, Unterstützung und Hilfe und auch einfach andere Meinungen zu hören und wie eng man dann eben zusammenarbeitet. Und das ist dann meist oder übersetzt sich dann meist auch in den direkten Erfolg in der nächsten Finanzierungsrunde. Mhm. Aber es gibt auch Gründer, die möchten lieber ihr eigenes Ding machen und da jetzt eigentlich nicht so viel Unterstützung bekommen. Und das ist auch vollkommen fein. Ja. Also es ist so ein bisschen ein Give and Take und alle paar Monate wird das dann neu evaluiert.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du gerne diese Brücke zwischen Deutschland und den USA auch weiterhin aufrechterhältst. Mhm. Ne? Und dann hast du auch gesagt, dass du Leuten hilfst irgendwie beim Fundraising oder die darauf vorbereitest und die Pitch-Decks irgendwie rüber guckst. Und ich mache das hier immer so ein bisschen auf kleinem Niveau bei meinen Jungs hier im House of AI und Mädels, die hier eben gründen oder neue Firmen, neue Finanzierungsrunden machen. Und wir haben ja auch schon mal Geld geraced und da schlage ich mir mal dann die Hände über dem Kopf zusammen, was die da für Pitch-Decks mir halt liefern. Ist das was? Also wie hilfst du denen da? Machst du das speziell für den deutschen Markt oder wie hilfst du dieser Brücke? Also was machst du da konkret?
Ja, absolut. Also ein paar verschiedene Initiativen. Teilweise mache ich es einfach privat, dass ich selber gerne mit deutschen Gründern arbeite. Einfach irgendwie, weil ich sie aus dem privaten Umfeld kenne und dort gerne helfe. Ich arbeite aber auch eng mit der Deutschen Handelskammer hier in San Francisco zusammen, die eben ganze Delegationen rüberschicken nach San Francisco oder in Silicon Valley, arbeite dort direkt mit denen. Da gibt es zum Beispiel auch ein Female Founders Programm für deutsche weibliche Gründerinnen. Das ist auch noch ein Programm, wo ich ein bisschen konkreter einsteige. Und teilweise arbeite ich auch mit den Universitäten zusammen, um dort eben zu schauen, wie kann ich helfen, wie kann ich einfach es schaffen, dass mehr deutsche Gründer hier vor amerikanischen Investoren pitchen können. Und was kann ich selber tun, um dort so ein bisschen zu helfen und zu unterstützen.
Investierst du auch dann privat so Angel-Tickets? Oder?
Ja, ich investiere auch privat. Mhm. Sieht aber ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Das ist dann eher, wo ich selber entweder persönlich sehr an einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Thema interessiert bin. Oder weil ich einfach auch Freunden irgendwie einfach direkt helfen möchte und denke, hey, das ist eine super Idee, ich möchte dich da direkt unterstützen.
Ja, cool. Und sag mal, du hast gerade schon gesagt, so sag mal, Studenten, Universitäten, Leute, die eben jünger sind, dass du denen hilfst. Wenn du jetzt so an Leute denkst, die vielleicht am Anfang ihrer Karriere sind und die wollen auch ins VC-Geschäft, weil das irgendwie die Leute ja auch irgendwie interessiert und begeistert. Ne? Was kann man denn empfehlen? Also ist das erstmal der Weg zur Beratung oder man macht erstmal Operations, verschiedene Rollen im Startup? Also wie wird man am besten VC? Wenn man jetzt vielleicht nicht der Ausnahmegründer ist, der selber irgendwie 100 Millionen Dollar Exit gemacht hat.
Klar, nee, super Frage. Also es kommt ein bisschen drauf an, ob man jetzt Investor werden möchte oder Investorin werden möchte, beziehungsweise im Value Creation Geschäft arbeiten möchte. Oft herkömmlich ist es so, dass viele Investoren entweder Investmentbanker waren vorher oder eben Gründer selber. Mhm. Aber das hat sich sehr verändert in letzter Zeit. Und ich würde sagen, dass viele VC-Fonds immer breiter jetzt auch einstellen. Mhm. Gerade jetzt auch im AI-Generation. Im Moment ist es besonders wichtig, weil zum Beispiel werden viele Software-Ingenieure eingestellt oder Leute, die jahrelang Research in der Universität gemacht haben. All das ist viel wichtiger. Und eben diese operative Erfahrung, weil man selber in einem Wachstumsunternehmen gearbeitet hat, all das ist extrem wichtig. Also ich würde sagen, macht es unbedingt, bewerbt euch und tritt in Kontakt mit diesen VC-Firmen, weil letztendlich je diverser, desto besser. Und je diverser letztendlich die Investoren sind, desto diverser dann auch letztendlich die Startups und die Investitionen, die man macht. Mhm. Und zum Glück, finde ich persönlich, ist es breiter geworden. Und deswegen gibt es keinen ganz bestimmten Berufsweg, den man einschlagen muss, bevor man ins VC-Geschäft geht.
Ich habe das gesehen, ich habe die genaue Zahl leider nicht mehr, aber bei Andreessen zum Beispiel, ich glaube, da arbeiten irgendwie 400-500 Leute oder irgendwie sowas Verrücktes, ne? Und, ja, und die halt auch wirklich über alle möglichen Branchen hinweg die Spezialisten ganz dann holen, genau, um dann halt eben genau wie du das ja auch machst, eben bei dieser Value Creation halt den jeweiligen oder die jeweilige Person halt rauszuziehen und dann den Gründer an die Seite zu stellen.
Absolut. Die haben dann irgendwie jahrelang im Produktwesen gearbeitet oder waren als Recruiter unterwegs und gehen dann so ins VC-Geschäft, ganz genau.
Du hast gerade schon gesagt, dass euer Fonds jetzt, und ich bespreche das jetzt vielleicht falsch aus, ist das Premji?
Premji,
okay. Premji Invest. Das ist ja eben dieses Growth Equity Later Stage. Ne? Mhm. Wie unterscheidet sich das? Ist das dann einfach irgendwie mehrere Milliarden Fondsgröße? Also wie groß ist das Ding? Was für Tickets werden da geschrieben? Wie funktioniert das?
Ja, absolut. Also wir fokussieren uns auf die Series C bis Pre-IPO. Das ist so ein bisschen, was unser Fokus ist. Unser AUM ist im Moment 16 Milliarden. Oh, und wir haben verschiedene Ticketgrößen, die wir dann schreiben, je nach natürlich, wo die wachstumstechnisch, wo die Firma im Moment ist. Also bei unseren Growth Equity Firmen ist das meist 50 bis 100 Millionen. Mhm. Wir sind meist entweder Lead Investor oder Co-Lead. Mhm. Und bei den Series A, Series B Firmen ist natürlich deutlich geringer, also zwischen, ich sage jetzt mal, 5 bis 20 Millionen circa. Mhm. Im Moment machen wir tatsächlich alles, also Seed und Pre-Seed nicht, aber ab der Series A machen wir eigentlich Finanzierung durch bis zum IPO. Mhm. Und das ist so ein bisschen, was so die Mentalität eines Crossover-Fonds auch zusammenstellt, also wo wir halt eben sowohl vor dem IPO als auch idealerweise nach dem IPO direkt beteiligt sein möchten, also auch in den öffentlichen Märkten mit investieren. Mhm. Und einige Firmen wie zum Beispiel Robinhood oder Moderna auf der Gesundheitswesen-Seite sind einige unserer Firmen, in die wir investiert haben und die dann also öffentlich geworden sind und letztendlich ihren IPO gemacht haben.
Wäre meine nächste Frage gewesen, was so die Top-Firmen aus dem Portfolio sind. Woher kommt das Geld? Also ich meine, wenn da jetzt 16 Milliarden irgendwie unter Management sind, ist das von irgendwelchen Pensionskassen oder von irgendwelchen Gründern, die da extrem viel Geld verdient haben? Woher kommt die Kohle?
Also die Kohle kommt meist von genau diesen Quellen, die du gerade beschrieben hast. Bei uns ist es tatsächlich nur eine einzige Person.
Ach, krass.
Der Gründer von unserem Fonds heißt Azim Premji. Er hat die Firma Wipro gegründet. Das ist eins der größten Software-IT-Firmen Indiens. Mhm. Und er hat über 95% seines eigenen Vermögens in ein Endowment letztendlich gesteckt, um Schulen und Krankenhäuser in Indien zu finanzieren. Und er hat das ganz, ganz leise gemacht. Also deswegen kennt man Premji Invest auch nicht so sehr vom Namen her. Das ist sehr, sehr absichtlich. Mhm. Wir sind also eher Silent Investors sozusagen. Und das Schöne ist, dass all die Gewinne, die wir erzielen, die fließen wieder zurück in das Endowment und gehen direkt an die Schulen, an die Kinder und so weiter in Indien. Ich war früher vor langer, langer Zeit mal Lehrerin in Indien, in Rajasthan. Und das ist so ein bisschen Full-Circle-Moment für mich, wo ich also For-Profit etwas mache. Wir sind auf jeden Fall kein Impact-Investor, sondern ein For-Profit-Investor. Mhm. Aber haben eben noch eine soziale Mission letztendlich dahinter, was mir selber sehr persönlich viel bedeutet.
Ja, mega. Wie hast du die gefunden? Also, oder wird man angesprochen? Oder wie kommt man dazu?
Ich wurde konkret für Premji Invest tatsächlich angesprochen. Mhm. Ich war damals im Mutterschutz mit meiner Tochter. Ja. Dachte mir zuerst, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt unbedingt interviewen möchte, hört sich aber irgendwie spannend an, ja, und bin froh, dass ich es dann letztendlich gemacht habe. Genau, aber das für meinen ersten Job im VC-Bereich habe ich mich einfach direkt über LinkedIn beworben. Ja. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an.
Ja, klar, klar. Lass uns mal ein bisschen über San Francisco sprechen, was hier gerade so abgeht. Ich versuche hier immer die Leute so ein bisschen zu inspirieren, dass es halt hier echt der coolste Ort gerade ist, wo man sein kann auf der Welt.
Ist es.
Diese Woche ist ja gerade die SF Tech Week. Yep. Irgendwie 2000 verschiedene Events, die über die Stadt hinweg stattfinden. Irgendwie 75.000 Gründer und Tech-Leute, die halt irgendwie zusammenkommen. Du kamst auch gerade vom Event hier. Heute Abend ist im House of AI ein Event. Wenn das jetzt jemand hier hört, ist das natürlich schon in der Vergangenheit. Aber trotzdem ist es ja irgendwie gerade so dieser, man hat das Gefühl, es ist so ein Mega-Hype.
Absolut.
Wie siehst du das? Also sind wir jetzt auf so einem Peak-Moment? Hat man das Gefühl, ach, vielleicht burst die Bubble doch? Oder glaubst du, es geht noch weiter bergauf?
Nee, ich denke, es geht noch weiter bergauf. Ich denke, wir fangen gerade erst an. Mhm. Ehrlich gesagt, ich finde es so toll, wie viel Energie im Moment wieder in San Francisco steckt, auch gerade nach der Corona-Pandemie. Mittlerweile, ich kriege kaum mehr irgendwie einen Platz im Restaurant oder irgendwie im Coffeeshop, weil alles so voll ist mit irgendwie Gründern oder mit Leuten, die Gespräche haben oder Leute, die in einem Hackerhaus um die Ecke gerade eingezogen sind. Also ich finde das so toll, die Energie hier im Moment. Und ich glaube, gerade mit unserem Gen-AI, eine Gentech-AI Vorsprung im Moment, wird hier noch sehr, sehr viel passieren in den nächsten Jahren und hoffentlich auch Jahrzehnten.
Ja. Was sind denn, glaubst du, oder was sind so Bereiche, die gerade besonders viel Geld bekommen in dem AI-Umfeld und vielleicht auch nicht?
Ja, ich würde sagen, generell Agentic AI ist natürlich ganz groß im Moment. Ich denke, viele haben gerade auf der, ich sage jetzt mal, der Foundational Layer, schon recht viel dort gebaut. Aber gerade was eben den Application Layer, also die Anwendungsbereiche angeht, da ist noch unheimlich viel Potenzial. Mhm. Und ich glaube, da werden jetzt in den nächsten paar Jahren die Investitionen reingehen. Also ob das jetzt eben im Fintech-Bereich ist oder im Gesundheitswesen, ich sehe da noch unglaublich viel Wachstum. Mhm. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, es ist wichtig, und das ist so ein bisschen auch vielleicht die europäische Sicht, es muss natürlich auch alles ethisch sein. Also man muss schauen, wie werden diese Anwendungen tatsächlich umgesetzt? Wie schaffen wir es, dass gesamte Bevölkerung abgedeckt sind, wenn wir auch auf Datenmengen schauen? Mhm. Wie schauen wir das auch gerade, wenn wir nur eben auf Agentic AI schauen, dass eben dort auch Authentication letztendlich nötig ist? Also welcher Agent bekommt wo Zugang zu welchen Systemen, zu welchen Daten? Also ich denke, da wird auch noch sehr viel passieren. Da muss auch noch sehr viel passieren und da werden auch die Investitionen letztendlich reingehen, weil wir jetzt sozusagen in einer neuen Ära sind, wo noch viel geschehen muss. Und da schauen wir auch als Investoren im Moment sehr, sehr drauf auf dieses Thema.
Ja, ich finde das ganz interessant, so ein bisschen aber auch die Sorge, dass bestimmte Firmen halt gewinnen und Startups das echt schwer haben. Ne? Also diese Woche ist ein super Beispiel. OpenAI hat gerade wieder extrem viele coole neue Features vorgestellt, aber alle diese Features sind immer nur mit Figma, mit Coursera, mit, also die Großen werden von OpenAI sozusagen noch größer gemacht und als Startup, also dieser Dev Day, der zum Beispiel diese Woche stattgefunden hat, da konnte man auch als normaler Gründer gar nicht hingehen, außer du hattest irgendwie ein Riesenglück. Wie glaubst du, ändert sich das, dass halt einfach Gründern auch die Möglichkeit gegeben wird, da überhaupt hinzukommen? Weil wenn man nur die Großen von diesen bestimmten Partnerschaften abkriegen, wie soll man dann da reinkommen?
Ja, ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich da eine gute Antwort habe direkt. Mhm. Ich glaube, man muss einfach unbedingt am Ball bleiben und es weiter versuchen. Ich denke, es gibt schon sowohl Investoren als auch eben gewisse Foren, die sich mehr und mehr auf diese Gründer spezialisieren und eben auch dort letztendlich die Unterstützung geben. Mhm. Aber was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, so ein bisschen das Thema Deutschland, Pitchen in Amerika, wir haben ja so ein bisschen drüber schon gesprochen. Wenn ich jetzt gerade auch an deutsche Gründer denke, es gibt so ein paar ganz konkrete Unterschiede, die ich feststelle, wenn deutsche Gründer mir gegenüber pitchen. Und teilweise ist es, dass es eben eine Angst gibt vorm Versagen, also Fear of Failure, wie man so schön sagt. Und das ist hier in Amerika so ein bisschen anders. Also wenn du hier ein Startups irgendwie total verkackst, sage ich jetzt mal einfach, dann ist das vollkommen in Ordnung. Solange du zeigst, dass du davor aus dieser Erfahrung gelernt hast, dass du resilient bist, ist das hier in Amerika, wird das gar nicht negativ gesehen. Während ich als Deutsche musste mir erst dreimal überlegen, oh Gott, das ist ja total peinlich, dass es irgendwie nicht geklappt hat, muss ich sozusagen das ein bisschen verstecken. Also das sind einfach so ein paar kulturelle Unterschiede. Also auch wenn gerade mit einer gewissen Anwendung kleinerer Startup, was nicht funktioniert, einfach am Ball bleiben und es nochmal probieren, auch wenn es irgendwie nicht geklappt hat. Hm. Und vor allem auch als deutscher Gründer nach mehr Geld fragen. Es wird im Durchschnitt nach so viel mehr Geld gefragt hier in Amerika, also im Durchschnitt. Auch für ein Startup mit gleich vielen Leuten, gleiches Stadium in der Wachstumsstrategie und einfach so ein bisschen weniger konservativ zu sein. Ja. Also ich möchte das gar nicht bewerten. Ich denke, etwas konservativ zu sein, ist nicht schlecht. Mhm. Aber die Investoren hier in Amerika verwirrt es teilweise, wenn man sagt, ja, ich denke, wir werden so und so viel Wachstum erreichen, während die Amis sagen halt, ja, wir werden auf jeden Fall mindestens verdoppeln nächsten Monat. Und das sind so ein paar interessante Unterschiede, die ich festgestellt habe.
Das ist sehr interessant, ne? Wie eloquent die Amis dann häufig auch einfach sind und einfach so die Sachen so raushauen.
Ne? Ja, absolut, absolut. Ob es gut ist oder nicht, das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man diese Übersetzung macht, bevor man in den amerikanischen Markt kommt.
Ja. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen, weil du hast gerade was Interessantes gesagt, finde ich, so welche Bereiche interessant sind. Ne? Mhm. Und Healthcare ist zum Beispiel ein Markt, der immer noch ja sehr eingerostet ist in vielen Bereichen.
Oh ja.
Was genau siehst du da oder wo siehst du da eine Opportunity vielleicht auch?
Ja, was ich persönlich interessant finde, ist die molekulare Forschung, also wirklich Molekülforschung, wo wir ohne KI-Systeme gar nicht so genau im Detail rankommen. Mhm. Zu verstehen, was es dort gibt, wie das hilft mit Diagnosen von verschiedenen Krankheiten. Krebsforschung natürlich auch extrem interessant, wo teilweise die KI besser und genauer ist als das menschliche Auge, um eben gewisse Sachen zu entdecken, gewisse Patterns letztendlich zu identifizieren. Also ich denke, gerade im Gesundheitswesen gibt es unglaublich viel, was wir dort noch machen können und auch machen sollten. Mhm. Bildungswesen ist auch noch ein Bereich, den ich sehr interessant finde. Ich weiß, du bist natürlich selber auch aktiv dort drin und wie wir eben Bildungswesen viel persönlicher und individueller gestalten können, damit wir eben Schüler abholen dort, wo sie sind. Mhm. Also ich denke, das Potenzial ist riesig. Wie gesagt, letztendlich ist ein KI-Modell aber nur so gut, wie die Daten sind. Das ist da so ein bisschen, was mich sehr interessiert. Und dass wir halt eben auch Synthetic Data, das wird auch immer wichtiger, jetzt schon und auch über die nächsten paar Jahre. Und eben auch zu sehen, dass diese Datenmengen abdeckend sind.
Ich finde es ganz interessant, aber dass du sagst, deinem Gesundheitsinsight hier, das ist ja kein Thema, was jetzt jeder Gründer angehen kann. Ne? Molekularforschung und da irgendwie AI-Layer draufsetzen, da gibt es ja irgendwie so 0,0001% der besten Wissenschaftler, die das überhaupt nur machen können. Und Education ist ein anderer Bereich, wo halt es keine Bayer gibt und wenig Budget vorhanden ist. Ne? Ich sehe natürlich auch total die Opportunity. Ich habe jetzt gerade mit einem Gründer gesprochen, der halt viel darüber nachdenkt, wie das Bildungssystem halt irgendwann kollapst und einfach viel zu viele Kosten auch rausgeht und dass man auch irgendwo ein bisschen tiefer eigentlich anfangen kann. Ne? Wo kann ich eigentlich mehr Effizienz vielleicht ins System bringen? Mhm. Ist da auch irgendwas, wo du Begeisterung noch hast oder hast du da noch nicht, oder ist das nicht so dein Bereich?
Ist weniger mein Bereich, muss ich sagen. Aber persönlich finde ich es natürlich total spannend. Also Effizienz generell, was auch so ein bisschen Future of Work angeht, ne, Workflow Optimization. Ja. Und das natürlich auch im Bildungsbereich.
Ja.
Wie wir letztendlich mehr Bildungseinheiten an mehr Leute in kürzerer Zeit mit mehr Individualisierung liefern können. Ja. All das finde ich extrem spannend.
Ja.
Aber ja, es stimmt natürlich schon, dass viele Anwendungen im Moment vielleicht so ein bisschen im Hype sind oder anders, letztendlich die Nachfrage anders ist, was eben gewisse irgendwie Biomechanics zum Beispiel angeht. Aber ich denke gerade, was Workflow Optimization und Effizienz angeht, auch dort gibt es ganz viel Potenzial.
Ja. Lass uns nochmal ein bisschen über das Bergsteigen sprechen und die mentale Stärke oder so, die man da irgendwie von bekommt. Du hast ja schon gesagt, dass du auf irgendwelche über 6000er gestiegen bist. Hast du einfach nach der Geburt gesagt, so, ich brauche jetzt das Ziel, in einem Jahr möchte ich gerne auf diesen Berg steigen, oder warst du vorher schon Bergsteigerin und hast halt das einfach dann nur wieder aufgenommen und wolltest dann zeigen, okay, ich schaffe das halt innerhalb von einem Jahr, da auf dieses Fitnesslevel wieder zu kommen? Also Was reizt dich noch an dem Bergsteigen?
Ja, absolut. Also ich war schon vorher Bergsteigerin. Mhm. Und das war für mich, wie gesagt, irgendwie immer ein wichtiger Bestandteil meiner Identität. Und ich wollte halt, dass mir das nicht verloren geht. Mhm. Das war so ein bisschen selber Angst. Oh Gott, werde ich mich selbst verlieren? Weil man es ja leider oft auch hört. Und es ist natürlich nicht immer einfach.
Bei mir ist das Rennradfahren. Ne? Also wenn wir Kinder haben, habe ich einfach gesagt, okay, Rennradfahren, jetzt 5 Stunden am Wochenende wegzugehen, mache ich halt nicht, weil das einfach zeitlich nicht passt. Ne?
Also man hat halt eben viel weniger Zeit. Ah. Und die Zeit, die man hat, da ist man dann umso gezielter, wie man diese Zeit nutzt. Ja. Und das war für mich einfach eine Zielsetzung. Ja, ich möchte ein bisschen das Fitness-Level wieder bekommen. Ich möchte mir zeigen, dass ich so etwas nicht aufgeben muss, dass es sogar bereichernd sein kann, auch als Mutter natürlich. Und klar, als Mutter einer Tochter war es mir auch wichtig, so ein bisschen die nächste Generation von Mädchen zu zeigen, hey, du kannst jeden Berg besteigen. Ob das jetzt ein echter Berg oder ein metaphorischer Berg ist, ist dir selbst überlassen. Aber das war so ein bisschen Anreiz aus all dem, war mir das sehr wichtig, das für mich als auch für meine Tochter zu machen. Ja.
Kannst du denn da trotzdem irgendwelche Sachen ableiten? Also ich meine, wenn du da von irgendeiner ein Problem stehst, sag mal, weil es nicht weitergeht, wenn man so Entscheidungen trifft oder so. Hast du das Gefühl, dass das Mindset, was du da am Berg hast, du auch irgendwie auf deinen Job übertragen kannst?
Ja, absolut. Also in vielerlei Hinsicht. Ich habe immer irgendwie einen Plan A, B und C bereit, weil klar, wenn auf einmal der Schneesturm kommt oder irgendwas passiert, man lernt halt schon sehr, sehr schnell, gerade auch in brisanten Situationen, Entscheidungen zu treffen, immer vorbereitet zu sein und wie gesagt, ein Plan B, C bereit zu haben, dass man immer das Team unterstützt, aber auch, dass das Team dich unterstützt, ganz wichtig. Als ich auf dem Ama Da Blam war, ich hatte dann im zweiten Höhenlager, das war dann genauso um die 6000 Meter hoch, musste ich mich extrem übergeben an einem Tag. Ich konnte das Zelt nicht verlassen, weil ich einfach Höhenkrankheit bekommen habe. Ganz genau. Und zum Glück mit der Unterstützung meines Teams ging es mir dann besser, langsam. Und ich konnte dann am nächsten Tag tatsächlich weiter klettern. Und mir ging es deutlich besser von der Höhenkrankheit her. Ja. Aber das war eben Unterstützung. Und ich musste dann an anderen Tagen und anderen Momenten meine Bergsteiger sozusagen genauso direkt unterstützen. Also das ist ganz wichtig. Und das Bergsteigen zeigt dir auch, du musst dich einfach immer um dich selbst kümmern irgendwie. Ja. Weil letztendlich, sonst wird es halt nicht nachhaltig, wenn du nicht zusiehst, dass es dir selber gut geht, also sowohl körperlich als auch mental, kommst du eben sehr schnell an deine Grenzen. Also da sind sehr viele Lektionen, die sowohl im privaten Leben als auch im beruflichen Signifikanz haben.
Ich finde das ganz interessant. Wir haben bei uns im Nachbarhaus auch so ein Hackerhaus, wo wir wohnen. Und da ist so ein Mädel, die mit ihrem Co-Founder da eingezogen ist und die haben bei YC eben den Deal irgendwie gemacht und haben dann jetzt irgendwie die letzten paar Wochen halt auch jeden Tag natürlich gearbeitet, 7 Tage die Woche und dann aber auch 24/7 und die hatten sich irgendwie dann bei uns gemeldet, weil es ihr so schlecht ging und so und die hat einfach vergessen zu schlafen und dann haben wir mehrere Tage durchgearbeitet, ne? Und da habe ich mal das Gefühl, das ist genau deshalb lebt man halt auch an so einem Ort wie San Francisco, weil man halt rausgehen kann, weil man halt mal auf, ich meine, Mount Tam oder Mount Diablo oder das sind halt hier unsere 800 Meter Berge, aber es ist ja auch schon geil,
dass
man in San Francisco einfach mal 800 Meter Berg hast, innerhalb von einer halben Stunde Entfernung, dass man halt diese Mischung braucht, ne? Dass man nicht nur an seinem Schreibtisch sitzt und die ganze Zeit auf seinem Bildschirm guckt, sondern auch eben seinen Geist irgendwie anders stimuliert am Wochenende.
Ganz wichtig. Ich finde sowieso die Work-Life-Balance hier, hätte ich nie gedacht, bevor ich hier hingezogen bin, aber ich finde, die ist ja eigentlich sehr, sehr gut. Also man fängt ein bisschen früher an zu arbeiten. Wahrscheinlich auch, weil man so ein bisschen als Zeitzone ganz hinten dran hängt. Ja. aber dafür sind, selbst im VC-Bereich, sind Leute dann auch schon früher fertig, holen ihre Kinder aus der Kita ab, möchten dann Zeit mit denen verbringen, eventuell auch den restlichen Nachmittag oder Abend und gehen nochmal aufs Rennrad oder gehen nochmal surfen. Also ich muss sagen, da ist schon klar, man hängt als Gründer natürlich tief drin und es gibt Phasen im Leben, die sind sehr stressig. Ja. Aber ich glaube, die Kalifornier generell sind schon sehr darauf bedacht, dass Gesundheit und auch mentale Gesundheit dort sehr wichtig genommen
wird. Aber glaubst du nicht auch, dass es da vielleicht gerade so einen Switch gibt? Weil ich sehe das halt hier bei uns im House of AI, ne? Die ganzen Gründer, die halt jetzt eben so ein 7-Tage-Pensum fahren oder Leute, die eben hier gehen bei einem Startup, weil sie lieber bei einem Startup arbeiten wollen, wo sie 7 Tage die Woche im Büro sind. Also viele von uns machen hier 5 oder 6 Tage. Also bei den VCs sehe ich das auch, die gehen halt schön, wir machen auch immer so Späßchen an, die Freitagnachmittag 15 Uhr, da sind die VCs alle schon im Urlaub oder in dem Haus in Sonoma. Also es ist schon, ich sehe schon echt einen krassen Trend, dass gerade die jungen Leute, die halt keine Kinder haben, halt wirklich jetzt so, das ist jetzt plötzlich cool, 7 Tage die Woche im Büro zu sein. Und auf der einen Seite begeistert mich das auch, weil eben so eine Art von Motivation und dieser Geist und dieses Teamgefühl, was da ja entsteht, das ist ja unfassbar. Und das höre ich halt aus Deutschland nicht unbedingt, dass es das gibt.
Absolut, absolut. Ich habe ja auch gegründet vor ein paar Jahren. Das war bei mir genauso, als ich in der Gründungsphase war. Also 24/7, 7 days a week, absolut. Ich denke, es gibt eben Phasen im Leben. Also wenn man jetzt irgendwie ein Startup gründet, man möchte irgendwie in den Markt gehen nächsten Monat oder ein neues Produkt in den Markt bringen, klar, all hands on deck, das ist ganz wichtig. Aber ich denke, wenn man längerfristig schaut, es ist halt eben wichtig zu verstehen, wie kann man das letztendlich nachhaltig machen, dass eben nicht das passiert, was du gerade geschildert hast. Ja. Und ich denke, klar, wenn man Kinder hat, dann ist das alles auch nochmal eine andere Frage und wie man sich das genau einteilt. Mhm. Aber natürlich, jede Phase des Lebens erfordert andere Kapazitäten, andere Limits und auch andere Stärken. Ja. Und es ist schön, wenn man alles mal miterleben kann.
Ja. Lass uns zum Schluss mal kurz über diesen Deutschland-San Francisco-Building-Approach halt sprechen. Du hast gerade schon gesagt, was du da für so ein paar Sachen machst. Hast du das Gefühl, da gibt es so einen Influx? Also ich habe persönlich gerade so das Gefühl, dass so irgendwie jeder sagt in Deutschland, ich gründe jetzt meine Firma in San Francisco oder ich komme jetzt hierher, und immer mehr Freunde, von denen man lange nichts gehört hat, sagen so, ich muss mir das jetzt auch mal selber angucken. Mhm. Dann ist man aber auch wiederum selber in Deutschland und du kriegst dieses rübergespielt von so, oh, das ist aber gefährlich, wenn man da an der Grenze ist, nie nicht dein Handy weg und so. Also du hast so diese beiden Extremen. Ne? Auf der einen Seite diese Mega-Motivation herzukommen. Wie siehst du oder wie nimmst du das wahr?
Ich habe das auch, genau wie du auch mitbekommen, dass so ein bisschen, na klar, im Moment auch politisch ist es ja alles nicht so einfach. Aber ich denke, das ist auch viel Angstmacherei und auch wird viel überspitzt dargestellt in den Medien. Mhm. Ich persönlich finde es toll hier, fühle mich sehr wohl hier. Klar gibt es ein paar Bereiche, Downtown, die sind nicht so toll. Ich meine, jede Stadt hat ihre Probleme, San Francisco ganz bestimmt auch. Aber ich spüre im Moment halt eben diese Energie. Mhm. Ich glaube, während der Corona-Pandemie, da war es weniger, auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt, genau wie du sagst, sehe ich auch immer mehr deutsche Gründer, die rüberkommen oder die hier zumindest Kooperationen suchen und mit denen wir dann ganz eng zusammenarbeiten. Also ich freue mich total über diese Kooperation und übrigens nicht nur in diese Richtung, auch andersherum. Ich finde, amerikanische Firmen können extrem viel lernen von deutschen Gründern, von den Stärken, die die deutsche Wirtschaft hat. Also ich finde es einfach extrem wichtig, gerade im Moment, wie es politisch aussieht, dass wir dort auf der Gründerebene, Startup-Ebene immer, immer enger zusammenarbeiten.
Würdest du aber schon den Leuten empfehlen, hierher zu kommen? Also wenn da jetzt ein Gründer dir schreibt, sei, soll ich lieber meine Firma in Berlin starten oder in San Francisco, was würdest du dem sagen?
Also ich würde sagen, die Firma starten, da wo es am meisten Sinn macht. Für den Gründer oder für die Gründerin, für letztendlich die Geschäftsidee, wo ist der Markt? Ja. Für die Finanzierung ist es dann nochmal eine andere Frage. Also ich glaube, für die ersten paar Finanzierungsrunden, Seed, Pre-Seed, Series A und auch danach, gibt es in Deutschland durchaus viel Zugang zu Kapital, natürlich ganz tolle VCs. Ich denke, wenn man dann weiter wachsen möchte oder wenn man auch eventuell Zugang an den amerikanischen Markt möchte, dann macht es natürlich durchaus Sinn, hierher zu kommen.
Aber glaubst du wirklich, dass das ein gutes Klima ist in Deutschland? Also ich meine, was ich mitbekomme, weißt du, was wir auch selber mitbekommen haben, als wir unsere Runde geraced haben, was du da von den Seed-Investoren in Deutschland halt wiedergespiegelt bekommst, ne? Was die alles für Finanzpläne sehen wollen und die kleinsten Details.
Ja,
und,
ja.
Und dann machst du 5 oder 6 oder 7 Calls und sagst, ja, seid ihr jetzt dabei oder nicht? Und die Amis hier, so ähnlich wie halt der Gründer, der halt irgendwie einen geilen Pitch macht, sagt halt der VC auch, okay, geiles Team, irgendwie ganz gutes Problem, so der Markt ist auch groß genug, okay, ich investiere, hier sind $250,000, ne? Da machst du halt zweimal einen kleinen Call, dann kriegst du die Kohle. Also ich glaube, also ich muss da hart widersprechen und glaube, dass das schon ein riesen Unterschied ist.
Ja, fair enough. Also auf jeden Fall, ich denke, Finanzierung ist ja einfacher und schneller. Mhm. Absolut. Auch ein Unterschied zwischen Amerika und Deutschland. In Deutschland ist oft auch bei jungen Gründern oder Gründern, die gerade erst angefangen haben, ist ein extremer Druck auf Umsatz. Ja. Also Umsatzgewinn, finanzieller Umsatz. Aber hier in Amerika ist es halt eben Wachstum. Also zeigt mir eben, wie wir es schon vorhin besprochen haben, deine Traction und gut ist. Ja, damit kann man schon mal anfangen. Ja. Also ich finde, von der Gründung her macht es auf jeden Fall Sinn, in zum Beispiel Berlin und so weiter zu starten, weil es einfach klar, auch dort super Ressourcen gibt, tolle Unis, das Talent ist da. Aber dann für die weitere, für das weitere Wachstum und eben auch für die weitere Finanzierung ist es, glaube ich, einfacher. Wenn man zumindest auch in Amerika, man muss nicht um die herziehen, aber ich denke, man sollte es sich auf jeden Fall anschauen. Also ich, da bin ich ganz bei dir.
Kannst du dir vorstellen, irgendwie wieder irgendwann mal zurück in Deutschland zu leben?
Ja, absolut. Also ich habe noch nichts Konkretes geplant im Moment. Ich bin fühle mich sehr, sehr wohl hier, sehr happy. Aber klar, Familie, Freunde sind in Deutschland. Also ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich glaube, der Traum wäre so ein bisschen, wenn man beides machen könnte. Aber es ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber ich schließe es nicht aus.
Okay. Ja, es ist auch, ich sage mal, im Sommer irgendwie 4 Wochen in Europa zu sein, ist an sich nicht so schlecht.
Ganz genau.
Aber ich werde in den letzten Jahren dann doch auch immer vom Wetter wieder enttäuscht. Insofern, ich fühle mich hier auch sehr wohl. Und ganz zum Schluss frage ich immer die gleiche Frage. Und zwar, gibt es irgendwas, was dich ausmacht, was nicht auf deinem LinkedIn-Profil steht? Und jetzt würde natürlich Backstangen eigentlich gut kommen. Das steht ja überall auf deinem LinkedIn-Profil auch. Das sind übrigens auch sehr schöne Bilder, sehr beeindruckend. Kann ich sehr empfehlen, das mal anzugucken.
Danke.
Aber gibt es irgendwas noch, was dich so total ausmacht?
Gute Frage. Ich habe mir über das Bergsteigen und so ein bisschen Muttersein gesprochen. Mhm. Ich habe eine zweite Tochter, die im Moment in Utero noch ist, also on the way. Das ist ganz spannend. Ja, was mich sonst noch ausmacht, ist einfach, ich liebe es zu reisen. Also auch mit Kids. War mit meiner 7-monatige alten Tochter, mein Mann, wir waren in Bhutan und sind dort rumgereist für einen Monat. Mhm. Also ich glaube, alles, was so ein bisschen Outdoor und Abenteuer und internationales Reisen verbindet, das macht mich persönlich aus und ist das, was mich persönlich sehr glücklich macht. Also bin immer sehr, sehr für einen Austausch zu haben und das sind so richtige Leidenschaftsthemen für mich.
Klasse. Ja, vielen Dank, dass du hier uns ein bisschen die Insights gegeben hast.
Danke, Christian.
Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, vielen Dank. Danke für deine Zeit heute und hat mich richtig gefreut, beim Podcast dabei zu sein.
Cool, danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Hier am Ende nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf unsere WhatsApp-Community zum OMR Silicon Valley Update Podcast. Da könnt ihr vorab schon Fragen stellen. Ihr erfahrt, wer als nächstes als Gast oder Gästin drankommt und natürlich mit mir und den anderen Zuhörenden über AI und das Silicon Valley diskutieren. Den Code dazu findet ihr in den Shownotes und präsentiert wurde diese Folge von bugpack.com, also Bug wie der Käfer und Pack wie der kleine Mops, der Hund. Danke für den Support und wie immer auch danke an Tobi Nothelfer, mit dem ich zusammen diesen Podcast produziere. Wir hören uns wieder in 2 Wochen, dann mit einer kleinen Jubiläumsfolge, nämlich Folge Nummer 50 mit hoffentlich einem ganz besonderen Gast, an dem ich gerade noch arbeite. Ob das klappt oder nicht, könnt ihr natürlich in der WhatsApp-Community erfahren. Also auf geht's, bis in 2 Wochen. Ich freue mich.